willkommen bei einer neuen Episode Ein Sessel Buntes. Heute mit einem Gast, über den ich will. Gästin? Gast? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Lisa Fitz. Hallo, Lisa.
Ja, hallo, grüß dich, Tom.
Gast oder Gästin ist dir wurscht wahrscheinlich, denke ich mal, ne?
Ist mir eigentlich jetzt wurscht. Du kannst ja sagen, einfach mit einer Frau, dann haben wir das Problem erledigt.
Ja, da muss man ja auch schon, naja, gut, lassen wir das, okay. Frauin oder irgendwas mit, naja,
Gebärden. Du musst die Pause dazwischen lassen, du musst ja das Sterndl mitsprechen, die Pause.
Frauinnen, ne?
Ja, genau, ja, weil genau, sonst stimmt genau. Ja, sonst ist ja wieder ganz furchtbar
alles. Ach, ganz schrecklich. Habe ich vor kurzem so einen Fernsehausschnitt, so einen Zusammenschnitt gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Da ging es ständig um innen hier, innen da. Das klang so schrecklich. Ja. Ich weiß gar nicht, als Liebhaber der Sprache dreht man durch, ja, wenn man das länger
hört. Ich wollte es gerade sagen, auch als Musiker, weil das so bremst dauernd. Das
ja, hat, ja.
Das bremst den. Dann ist mir lieber jemand sagt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, guten Abend oder so. Aber jetzt warten wir mal. Manchmal fallen ja Dinge auch wieder raus, die schon etabliert
gewesen sind. Ja, ja, genau. Ich sag jetzt einfach mal Moin. So macht man das hier im Norden. Ja, ich hatte ja vor einigen Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht, schon ein bisschen her, hatte ich ja erfreulicherweise Christoph Sieber zu Besuch. Mit dem habe ich so über Corona und die Maßnahmen gesprochen. Du hast das Interview dir auch angeschaut, glaube ich. Ja. Und ja, da hatte ich so das spontane Bedürfnis, irgendwie hätte ich gern noch eine zweite Stimme und dachte da an dich. Und dann haben wir ja so ein bisschen hin und her geschrieben und ein paar Mal telefoniert. Ja, und da sitzen wir nun. Und ich stell dir die Frage, die normalerweise zu Zeiten vor Corona total oberflächlich und nichtssagend gewesen wäre. Jetzt ist es aber ganz anders, denn ich frag dich, wie geht es dir, Lisa?
Mir geht es gut, wenn auch jeden Tag ein bisschen anders, je nachdem, welche Nachrichten und Bücher ich gelesen habe. Ich bin auf jeden Fall körperlich gesund, seelisch hoffentlich auch noch, geistig auch, weil ich bleibe auch im Lernen und im Schreiben drin. Also ich falle nicht aus der Zeit jetzt dadurch, dass ich zu Hause bin. Aber es geht einem natürlich jeden Tag anders. Also es geht mir dann schlecht, wenn ich so Hintergrundliteratur lese oder nachforsche, was alles noch die Gründe sein könnten, warum sich etwas wie Welt verhält in der Politik, und dann zieht's einem, kann es sein, dass einem den Tag richtig runterzieht. Und dann geht's mir wieder am besten, wenn ich drüber schreibe oder schreibe, und dann geht's wieder besser.
Ja. Ja, es geht mir ähnlich. Es ist tatsächlich eine starke Frage der Tagesform im Moment, ne? Also und auch natürlich danach, je nachdem, wie weit man sich mit bestimmten Dingen beschäftigt. Und ich beschäftige mich naturgemäß als Journalist irgendwie ziemlich intensiv mit dieser ganzen Thematik. Ja. Und es gibt so Tage, da denke ich so, irgendwie kein Bock mehr, ne? Also alles ausmachen und weg, irgendwie, weiß ich nicht. Naja. Ja,
wir waren ich sage jetzt nicht wo, aber wir waren beide mit einem Bein, wirklich waren wir schon jetzt in dieser Zeit ausgewandert.
Ja,
aber nicht naiv, sondern mit Vorbereitung, mit allem, mit unbegrenzter Aufenthaltserlaubnis und so weiter. Also der Peter ist auch noch wo dran, mein Lebenspartner. Aber dann immer wenn man genauer überlegt, dann sagt man Gott, dann sitzt man irgendwo, wo es warm ist, glotzt aufs Meer oder was und macht einen Garten und war's das dann. Klar kann man schreiben oder so, aber deswegen sind diese Fluchtgedanken halt dann auch immer wieder auch schon verschwunden.
Ja, also ich hab tatsächlich von mehreren Leuten gehört, ich glaube zwei oder drei, die tatsächlich dann auch nach Schweden gegangen sind. Genau, weil da halt das deutlich weniger strenger zugeht oder geht. Das ist ja dann auch mal so, mal so. Und in Schweden übt ja die Boulevardpresse auch einen erheblichen Druck aus. Aber jetzt selbst gehen, also dazu fühle ich mich auch hier, wo ich bin, einfach zu wohl und bin hier irgendwie auch verwurzelt. Aber ich meine, der Gedanke an sich ist natürlich eigentlich schon tragisch, ne? Dass man überhaupt auf die Idee kommt.
Naja, ich finde, bei mir ist er halb tragisch, weil ich seit 15 Jahren mit dem Gedankenspiel, also ein zweites Leben irgendwo anders auch aufzubauen, wo es wärmer ist und wo man ist und dann ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr da. Und ich habe ja auch Kolleginnen, die das machen. Aber ich bin halt auch nicht ganz sicher, ob mir das gefällt, weil ich bin dann doch in der protestantischen Arbeitsethik irgendwie verfallen. Also ich bin fleißig, arbeite gern, was früher nicht, da habe ich aber auch mehr gefeiert und getrunken. Das habe ich aber abgelegt mittlerweile. Aber ich arbeite gern und ich bin gern zu was nütze und ich trage gern bei. Ich kläre gern auf, wenn ich irgendwo mehr weiß. Ich lasse mich auch gern aufklären. Und was mich am meisten stört in der jetzigen Zeit, ist eigentlich nicht mal, dass sie so ist, wie sie ist, sondern dass du dass man überhaupt keine Planungssicherheit hat. Also wir haben Veranstaltungen, Gastspiele, also ich habe Gott sei Dank Rücklagen, ja, aber wir verlegen nur mehr. Und ich mache das Booking seit 2019 selber. Ich habe keine Agentur mehr haben. Und wir haben ganz sauber haben wir geplant, du nie länger als 250 Kilometer Strecke. Ein Tag nach dem anderen schöne Tourblöcke. Ich war total stolz. Ich habe mich eingearbeitet in eine neue Software, wo ich dachte, das schaffe ich nie mehr. Und alles hat geklappt. Das Jahr sauber durchgebucht. Und dann, tada! Kam Corona, alles war im Eimer und das musste meine Mitarbeiter, ich muss eigentlich dauernd verlegen und wieder verlegen und das Verlegte verlegen und dann nochmal und dann haben die diese blöden Regeln, wo dann statt 500 Leute nur 80 sitzen dürfen, wo sich das für keinen mehr lohnt und du weißt halt nicht, wann geht's denn jetzt wieder und das ist extrem, also das nervt.
Ja, ja.
Du sitzt halt rum und musst immer noch irgendwie agil bleiben, so, jetzt fahren wir dann auf Tour, also ich bereite jetzt seit März mein neues Programm vor. Das sollte im März Premiere haben. Sollte mit ein paar Vorpremieren. Ne? Du musst es ja irgendwo mal spielen, damit du weißt, ob überhaupt jemand lacht. Hm. Und das hatte aber nichts. Das heißt, ich muss dann, wenn es dann stattfindet, dieses neue, das Dauerbrenner, das große Jubiläumsprogramm, und dann muss ich irgendwo ins Wasser springen, in was weiß ich, Güglingen oder Welbingen oder Tüttlingen oder was weiß ich, und muss dann schauen und denken, hoffentlich weiß ich einen Text und hoffentlich lacht wer. Hm. Das ist irre, die Situation.
Ja, das ist der Sprung ins eiskalte Wasser. Ne? Ja. Ich hatte mit dem Kollegen von dir gesprochen, der René Südo, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Genau, und sehr, sehr angenehmer Mensch. Und mit dem habe ich irgendwie zweimal gesprochen, glaube ich. Und beim ersten Mal war er noch ja, recht fröhlich. Zuversichtlich, fröhlich, genau. Und beim zweiten Mal war es wirklich so, dass er so sagte, ja, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie lange das noch funktionieren soll. Ne? Also er hat auch Rücklagen gebildet, erfreulicherweise. Hat, glaube ich, 125 bis 150 Auftritte im Jahr. Also davon kommt man gut zurecht, sagt er. Aber es wird jetzt einfach eng. Ne? Und er sprach dann eben auch von Kollegen, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht nur 30, 40, 50 Auftritte im Jahr haben und dann sowieso schon hart an der Grenze sind. Und die sind im Prinzip durch, ne? Also die sind jetzt im Supermarkt an der Kasse oder räumen Regale
ein. Ja auch die ganzen, sagen wir, die hat der Priol, der Urban Priol so schön aufgelistet in irgendeinem Beitrag, da hat er eine ganze Litanei, eine Liste erzählt von Leuten, die da beteiligt sind an der Veranstaltungsbranche und die teilweise also jetzt Fahrräder verkaufen oder bei einer fährt bei Techniker bei Amazon, fährt er aus, ist ein Baggerlfahrer, manche Theater stehen kurz vor der Pleite und das, also ich sage jetzt, ich weiß ja nicht, wie weit wir jetzt dann noch ins Eingemachte eigentlich, ich sage mal noch nicht, was ich von allem halte, aber so ist die Lage.
Ja. Die Situation. Naja, ich meine, du sagst jetzt noch nicht, was du von allem hältst, aber da kommst du fast nicht drum rum, denn die nächste Frage, die mir auf der Zunge liegt, ist tatsächlich die, wie ist denn eigentlich Kabarett im Moment? Oder ich frag mal anders, wenn du jetzt die Corona-Episode, hat ein Kollege von mir geschrieben, finde ich eine schöne Begrifflichkeit, besser als Krise oder so. Also wenn du jetzt so mal die Zeit vor der Corona-Episode rein kabarettistisch mit der Zeit ab Corona bis jetzt vergleichst, was hat sich für dich, abgesehen natürlich von der fehlenden Planungssicherheit, was hat sich für dich auch inhaltlich geändert oder hat sich gar nichts geändert? Machst du das Lisa Fitz Programm, das du immer machst?
Es hat sich natürlich ganz viel geändert. Also ich sag mal, zuerst fange ich mal beim Guten an, was man auch sehen muss, ne, dass ja jede neue Situation, auch wenn sie sehr schwierig ist, einen zwingt, sich an sie anzupassen oder sie überlebt ja in der Natur auch nur der sich am besten anpasst, wobei ich jetzt nicht meine mit anpassen unterwerfen, sondern halt den Umständen anpassen. Und das heißt, ich wollte immer schon mal ein Sabbatical machen und wollte ein Jahr nicht auftreten und das hätte ich freiwillig wahrscheinlich nie gemacht. Und das musste jetzt notgedrungen machen, bis auf ein paar Auftritte und habe festgestellt, mir fehlen die Zuschauer nicht so, dass ich jetzt keine Lebensfreude mehr habe, sondern ich kann auch Zoom machen, ich kann auch Fernsehen bei der Spätschicht ohne Publikum machen. Ich bin nicht so sehr Rampensau, dass ich sage, mir fehlt's und ich muss raus. Ich freue mich natürlich, wenn es wieder so ist, aber ich habe gut überlebt so. Das war das eine. Und man weiß schon mehr über sich. wenn man nicht 5 Stunden auf Tour muss und fahren und im Stau steht in Hotels und Veranstalter und Applaus und dann wieder, man erfährt schon Dinge über sich, weil man ist ja in diesem im Lockdown mit etwas konfrontiert, was sonst in der globalisierten Hektik verloren gegangen ist, nämlich mit sich selber. Mhm. Also du bist zu Hause, du bist auf dich selbst zurückgeworfen. Also das sind die Erfahrungen, die ich eigentlich, die fand ich ganz gut. Und was sich verändert hat, was ich also am bedauerlichsten empfinde, ist, dass du das Gefühl zunehmend kriegst, du, und das ist für mich ganz schlimm, dass man nicht mehr frei sagen kann, was man meint und was man denkt. Oder dass ich nicht kritisieren kann, so wie ich will. Und das ist für mich schlimm, weil es mein Markenzeichen eigentlich immer war oder ist immer noch die Fit, die sagt es, wie es ist, die sagt es auf den Punkt. Und ich kann natürlich viel sagen, aber ich kann verschiedene Dinge, die ich sagen möchte, dann überlegt man, kann ich das sagen, kann ich das im Fernsehen sagen, wird mir das falsch ausgelegt, werde ich dann in eine falsche Ecke geschoben, in der ich nicht sein möchte. Und das finde ich horrend im Moment, dass jede Systemkritik fast, also die Zeitungen klingen alle, als wäre es eine Zeitung, die sind irrsinnig regierungsdevot alle. Und die werden ja auch unterstützt mit 200 Millionen Dollar, hätte ich bald gesagt, Euro im Jahr. Jetzt von der Regierung im Wahljahr werden die Zeitungen unterstützt. Das ist okay. Also unabhängiger Journalismus ist was anderes.
Ja.
Und teilweise von Bill Gates, wo alle immer sagen, ja, der böse Bill Gates, so böse ist er doch gar nicht. Aber der zahlt ja schon überall, der deponiert ja seine Gelder dort.
Ja, ich glaube, eine fette Spritze ist auch schön, ja. Also Finanzspritze für den Spiegel, glaube ich, hat er ja vor kurzem.
Der Spiegel, die Süddeutsche, soviel ich weiß, dann, also auf die WHO können wir nachher noch kommen und das sind ja teilweise sind ja keine Verschwörungstheorie. Das wird immer alles, was als Verschwörungstheorie getan wird, 2 Monate später plötzlich erweist sich als als Faktum, ne? Und das sind Dinge, wo man das Gefühl kriegt, wieso wird jede Systemkritik, anstatt es leben zu lassen, wie früher, ich komme aus der Zeit von der politischen Aufklärung, der sexuellen Aufklärung, der Aufklärung allgemein, der Revolution, auch Studentenrevolte und so weiter. Ich bin gewöhnt, dass ich eigentlich die Meinung laut sagen kann, dass dann diskutiert wird, dass gestritten wird. Dass es einen Disput gibt, was auch immer, aber nicht, dass es heißt, so wie jetzt, ja, sie können die Meinung, jeder kann seine Meinung sagen. Plus, er muss halt dann mit den Konsequenzen rechnen.
Ja.
Das erinnert mich schon schwer an die DDR, muss ich sagen. Also, das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, ich finde die Argumentation sowieso extrem dünn. Also dieses, jeder kann seine Meinung sagen, er muss nur mit den Konsequenzen leben. Ja. Natürlich ist das nichts anderes als Meinungsunterdrückung. Weil wenn ich mit Berufsverbot rechnen muss oder damit rechnen muss, vielleicht als Polizeibeamter, wenn ich mich kritisch äußere, den Beamtenstatus zu verlieren oder in Bayern aus der Ethikkommission ausgeschlossen werde, wie der Christoph Lüdke, glaube ich, hieß er irgendwie, dann kann man nicht von Meinungsfreiheit sprechen und dann kann man auch nicht sagen, jo, Konsequenzen. Ich meine, das sind existenzbedrohliche Konsequenzen. Also ist natürlich an der Stelle das Ende der Meinungsfreiheit in diesen konkreten Fällen erreicht. Das ist doch überhaupt keine Frage.
Ja, und vor allen Dingen gehen ja diese Ausschlüsse, die gehen ja immer weiter nach oben. Das ist ja egal, ob sich ein Zusammenschluss von Ärzten meldet oder ob es mal andere Virologen sind als ein Jahr lang der unselige Drosten, den man ständig hören musste, als gäbe es nur einen, eine Kanzlerin, einen Virologen, eine Meinung. Und was mich betrifft, ich möchte auch nicht in die rechte Ecke gedrängt werden, weil ich dort eigentlich noch nie war. Aber wenn ich Leute, die das, was abgeht, kritisch betrachten oder sich, wie so schön sagt, Sorgen machen, ne? Und dass sie werden ja alle mehr bezeichnet sofort und diffamiert, also am Anfang dann als besorgte Bürger, als Deppen, als Aluhüte, als Covidioten, das ist schlimm. Weil ich kann, wenn ich die Gegenseite, ich meine, es geht Gegenseite, geht auf die andere Seite genauso. Aber ich muss, wenn ich auf diese Leute nicht höre, dann werden sie zornig und dann bilden sie, dann kriegt halt die AfD Zulauf. Das ist dann meines Erachtens die Folge. Und ich muss die Leute, die Meinung, auch die kritische Meinung oder gegen das System, können wir sagen, es klingt so platt gegen das System, aber gegen diese, auch gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Regierungsmeinung, das muss laut gesagt werden dürfen.
Ja, das muss differenziert werden, ne? Also diese Gleichsetzung von Maßnahmenkritiker, so nenne ich sie jetzt mal, und Corona-Leugner, da liegen Lichtjahre dazwischen. Also man kann das nicht machen und trotzdem wird es aber genauso gemacht und dann natürlich auch immer weitergetragen und übernommen. Du hattest ja mit Vorwürfen jetzt den falschen Leuten zuzuspielen, glaube ich, vor Corona auch schon mal zu tun, ne? Da gab es, glaube ich, ein Lied.
Ja.
Ach, wie hieß denn das noch? Hilf mir mal auf die Sprünge.
Ich sehe was,
genau. Und da warst du ja dann auch, was warst du denn da? Verschwörungstheoretikerin, Antisemitin, ich weiß nicht, in welche Schublade.
Alles, ja, also verschwörungstheoretische Hetzerin und Antisemitin und so weiter, was ich überhaupt nicht bin. Also ich kann es jetzt noch fünfmal betonen, dass ich es nicht bin.
Das kannst du gar nicht beurteilen.
Wahrscheinlich bin ich eine, ich weiß es nur nicht.
Ja.
Im Inneren. Das hat ja die Dings gesagt, wer sie von der Antonio Amadeo Dings Stiftung, dass jede Verschwörungstheorie ist im Kern antisemitisch, was natürlich Quatsch ist. Weil es gibt ja zum Beispiel die Verschwörung gegen das Automobil Tucker in Amerika, gegen die, wo die ganze Autoindustrie sich gegen den verschworen hat, und da war gar nichts antisemitisch, also es ist einfach Krampf, sowas.
Ja gut, aber das ist natürlich auch so diese woke Identitätspolitik, ne? Also jeder Weiße ist im Prinzip ein Rassist, weil er die Kolonialgeschichte in sich trägt, und jeder ein Verschwörungstheoretiker ist dann Antisemit, weil die Presse das irgendwann mal so entschieden hat. Die Zusammenhänge sind ja auch völlig wurscht. Das ist ja, die kann man ja nicht mal sachlich begründen. Also wenn ich jetzt
ich kann es schon begründen.
Ja, bitte.
Ich habe ja dann von, da bin ich sehr stolz davon, Sarah Wagenknecht und La Fontaine eine persönliche Stellungnahme auf meiner Webseite, die mir geholfen haben, das zu verteidigen, war, dass ich also gegen diesen Angriff, das von dem LBGA in München, das linke Bündnis gegen Antisemitismus, und da sind halt auch irgendwelche pickligen Dampfplauderer da mit 5 dauerbeleidigten Followern oder sowas, die halt sich immer, die waren dann mal bei einer Demo bei mir, da sollte ich nicht auftreten, da hat mich aber der Veranstalter verteidigt, und dann kam Polizeischutz, und dann wurden alle Leute, 400 Leute, die Taschen durchsucht, die armen Zuschauer, am Schluss Standing Ovations, und draußen standen also 20 seltsame Gestalten, so Youngsters, die gegen mich demonstriert haben. Und der Peter ist dann hin und hat sie fotografiert. Und hat gesagt, der fotografiert uns! Der von, da habe ich gesagt, ja was? Er steht doch da und dem, so. Und die haben, die Sarah Wangli, glaube ich, haben mich verteidigt. Und der Grund war bei dem Lied, dass der Name, Rothschild halt fiel. Auf den hätte ich gut verzichten können. Das hätte dem Lied gar nicht wehgetan. Und der fiel, und das war mir, muss ich zugeben, im Moment des Schreibens, ich habe halt viel recherchiert und habe dann rausgekriegt, wie viel überall wer die Finger wo in welchen Finanzen drin hat. Und das hätte ich, im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich es bleiben lassen sollen, weil das hätte mir viel, viel Aufregung erspart. Und das Lied hätte genauso funktioniert.
Ja, beziehungsweise ob's dir viel Aufregung erspart hätte, sei dahingestellt. Denn ich habe jetzt in den letzten 1-2 Wochen nochmal gelernt, dass es antisemitische Codes gibt.
Ja.
Gut, genau. Ich meine, die Natur eines Codes ist natürlich, dass nicht jeder ihn versteht, sonst wäre es ja kein Code. Aber ich finde es dann halt relativ schwierig, wenn man sozusagen im Gespräch oder auch in der Kunst, im Kabarett oder in der Musik dann Begriffe verwendet, von denen man denkt, sie sind eigentlich unverdächtig, jetzt irgendwie sonst wie besetzt zu werden. Globalisten zum Beispiel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es einen Unterschied zwischen Globalisten und Globalisierern gibt, beziehungsweise ob das eine ein Code ist und das andere nicht. Also im Zweifel hast du auf jeden Fall die Arschkarte gezogen, weil wenn es dumm läuft, dann benutzt du irgendein Wort, und sei es Supermarktkasse, und das ist ein antisemitischer Code. Also von daher, möglicherweise hätte das geklappt mit dem Song damals, aber vielleicht auch nicht.
Also da würde ich gerne einhaken mit den antisemitischen Codes, weil das fand ich total interessant, einfach weil ich immer spannend finde, wenn ich was noch nicht wusste. Und mich rausgekriegt, wenn du zum Beispiel sagst, die Finanzkrake oder so, das ist antisemitisch, weil diese große Krake, das ist gemeint das Judentum, was ich nicht wusste. Dann, wenn du die Hochfinanz kritisierst und die Wall Street, dann ist es auch antisemitisch, weil da eben so viele Juden sitzen. Und das wusste ich alles nicht. Ne? Also da muss man dann, wenn man es weiß, muss man dann nochmal überlegen, ob man das trotzdem verwendet und bewusst, weil man sagt, ich möchte das Wort, ich möchte aber die Hochfinanz kritisieren dürfen, das große Geld. Und das ist mir völlig wurscht, ob das die Araber haben oder die Chinesen, sondern ich möchte es einfach da, wo die Geldmacht sich sammelt. Die sammelt sich ja auch bei sehr vielen Milliardären, die mit dem Judentum gar nichts zu tun haben, ne? Also musst du das kritisieren dürfen. Und das, aber die, ich fand es sehr interessant, das zu wissen, weil das war mir vorher nicht bekannt.
Ja, also dementsprechend gut. Wie ist es denn programmatisch? Du sagst, man weiß inzwischen nicht mehr, ob du alles oder glaubst eigentlich nicht mehr, dass du alles sagen kannst. Und das war natürlich, keine Ahnung, wie lange bist du jetzt auf der Bühne?
Für 30? 40 Jahre.
40 Jahre, okay.
Seit Anfang sogar. Wenn ich die ersten Bekanntheit, die erste Berühmtheit nehme, dann sind es schon 50. Aber Kabarett seit, glaube ich, also knappen 40 oder 35 Jahren.
Ja. Und du hattest ja, wenn ich dich richtig kennengelernt habe und auch verfolgt habe, auch als wir uns noch nicht kannten, habe ich dich ja schon logischerweise verfolgt. Die Schere im Kopf hat es bei dir eigentlich nie gegeben, ne?
Ja, die Schere im Kopf gibt es insofern, dass die gibt es natürlich immer selber, dass du überlegst, kann man das sagen, muss das sein? Also es gibt ja zum Beispiel Comedians auch, die Witze machen oder die, wo es halt dann immer, oder dann war es mir ganz schick für die Frauen, dass die plötzlich das Wort ficken sagen dürften. Da waren sie ganz, die Frauen ganz atemlos, jetzt sage ich das, ja, jetzt bin ich emanzipiert. Das habe ich zum Beispiel, fand ich das nicht, also ich fand das ungustiös, das auf der Bühne zu sagen. Fand ich auch unerotisch zum Beispiel, ne?
Ja gut, aber das ist dann eher eine Frage der persönlichen Neigung, wie man jetzt auch Sprache einsetzt zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist aber ja was anderes, als jetzt wirklich inhaltlich zu denken, gehen wir jetzt ruhig mal auf die Corona-Politik ein, inhaltlich zu denken, ich denke jetzt zu Söder oder zu den Maßnahmen oder zu den Ausgangsbeschränkungen oder Reiseverboten oder Beherbergungsverboten. Kinderimpfung, was auch immer. Ich denke dazu dies und jenes und das möchte ich jetzt ganz gerne eigentlich in ein Programm oder ein Sketch zumindest einbauen für die Spätschicht oder was auch immer. Spürst du denn da, dass du dich selbst behinderst?
Zensierst,
ja. Also oder zensierst.
Es gibt einen Unterschied bei der Spätschicht zum Beispiel, weil das ist ja der SWR, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und da ist die Redaktion wirklich, die lässt mir wirklich sehr, sehr viel Freiheit. Das ist der Christoph Wind und der Martin Müller und die sind toll, ja. Der macht mich höchstens aufmerksam, wenn ich Worte verwende, wo ich gesagt habe, ja, die Sturm auf dem Reichstag, das war so als Witz gemeint. Und er hat gesagt, nee, verwende es nicht, weil das wird falsch aufpasst und so. Und er hat gesagt, ach so, stimmt, ja. Und dann machen sie einem halt darauf aufmerksam. Aber ansonsten lassen sie einem viel Freiheit. Also werde ich, da überlege ich es mir natürlich genauer, was ich sage, weil ich muss mich im Fernsehen nicht so entäußern, dass ich nachher keinen Platz mehr drin finde oder die mich rausschmeißen. Das ist es nicht wert. Weil wir haben bei dem jetzigen Beitrag über Elon Musk, glaube ich, bin jetzt bei bald 800.000 und das in, glaube ich, 2,5 Wochen oder so. Das rennt wie verrückt und mir ist lieber, die Leute schauen das und klicken das und ich bin gut aufgehoben. Deswegen überlege ich es mir. Aber das ist für mich nicht so das Problem, sondern beim Kabarettprogramm, dass du, vorher du konntest Sachen kritisieren, wo du die jetzt, die überlegt man sich deswegen, weil durch diese Spaltungen und durch diese Diskriminierung von Kritikern aller Art und die Einteilungen, eigentlich zwei Lager. Es gibt Leute, die sich impfen lassen, es gibt Impfverweigerer. Ne? Das wird ja moralisiert, das ist ja auch so ein Haltungsjournalismus. Mhm. Also es gibt immer die Guten und es gibt die Bösen. Und das heißt, wenn du eine bestimmte Meinung hast und verwendest dann Codewörter, die da oder da zuzuordnen sind, dann bist du dort oder da. Und dann auch auf der Bühne, dann bist du, wenn du das sagst, bist du in dem Lager. Und das finde ich irrsinnig holzschnittartig und wahrscheinlich auch absichtlich, weil die Kritik nicht erwünscht ist. Weil ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin sauer. Das bin ich und wenn ich sowas, und diese Verfassung wechselt natürlich von Anfang an, wenn du Corona verfolgst. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ja gut, der Söder, na gut, der handelt wenigstens, dann soll er einen Lockdown machen, dann beschließt mal wer irgendwas. Mhm. Ganz am Anfang. Ne?
Ja, ja.
Und je länger das geht, desto mehr hinterfragst du das, ob das notwendig ist, ganze Wirtschaftszweige zu ruinieren. Gnadenlos. Ja, und das glaube ich nicht. Und ich bin keine Corona-Leugnerin, sondern das Corona nachweislich ist ja da. Bloß die Frage ist die Angemessenheit dieser Maßnahmen. Mhm. Und für mich hat jemand einen Vollschuss, der ganze Wirtschaft gnadenlos, also da gegen die Wand fährt. Mhm. Nebenbei. Also das würde ich so oft nicht in einem Fernsehinterview sagen wollen. Aber das ist meine Meinung zum Beispiel.
Ja, deswegen bist du ja bei mir.
Ja, genau.
Er hört uns nie. Genau, ich hab so wenig Zuschauer und Hörer, das ist überhaupt kein Problem.
Na, warte mal ab, Tudi.
Ja, das geht wie Schmitz Katze wahrscheinlich, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nach, ja, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Warte mal.
Dass man, ob man sich selber, du wolltest wissen, ob, wie weit man sich selber zensiert. Ob ja. Ich mich zensiere. Und das, ja, das tue ich natürlich, weil ich Angst habe, in Lager gesteckt zu werden. Das klingt seltsam.
Ja, es werden auch neuerdings wieder Listen angefertigt, dann kann man auch Schiss haben, in Lager gesteckt zu werden. Das passt dann thematisch.
Eines ist wirklich ein Problem. Wenn du, es wollte irgendein FDP-Politiker, wollte ein Interview, der macht auch so eine Sendung, dass, ich glaube, der war von der FDP dann. Ich habe alles tapfer abgesagt, sämtliche Einladungen zu Demos für oder gegen irgendwas. Nicht einmal, ich habe gesagt, bitte nicht, lasst mich frei bleiben. Da kamen die Politiker, weil ich durch einen Umstand habe ich die E-Mail-Adressen von Bundestagsabgeordneten bekommen. Die hat mir irgendjemand zugespielt. Dann habe ich denen das Lufthansa-Video von mir, wo ich geschimpft habe, dass in der Lufthansa offensichtlich andere Regeln gelten als für die Bürger. Also da saßen die Leute so eng auf 30 Zentimeter. Und dann habe ich das geschickt und dann wollten die ein Interview haben. Und da ist das Problem bei Politikern, wenn du die persönlich kennst, irgendwen, und wenn die nett sind, dann hast du natürlich, dann hat man eine Beißhemmung. Ja, dann ist, wenn, also das sage ich ganz ehrlich, auch wenn mir der Herr Söder den Bayerischen Verdienstorden verleiht und in die Hand drückt und sagt, den kann man sich nicht ersitzen, der ist schon nur für besondere Leistungen. Und gerade dann habe ich ein Problem hier, unseren Minister wirklich so quer vom Bug zu schlagen, wenn irgendwas ist. Das gebe ich auch zu.
Ja, aber Gott, das ist ja nur menschlich. Also ich hatte irgendwann mal ein Interview mit einem AfDler. Das habe ich ganz bewusst gesucht. Das war allerdings nur ein schriftliches. Also damals habe ich noch nicht mit, das war noch vor Podcast-Zeiten und so. Das ist schon eine ganze Weile her. Und ich habe dem dann die Frage gestellt und hatte dann eben auch Kommunikation mit ihm und Schriftverkehr und so weiter. Und ja, irgendwann dachte ich dann, boah, ist ja sympathisch, so eine Scheiße. Ja. Das ist ja ätzend irgendwie. Ich will dir am liebsten, also wenn ich schon jemanden konfrontieren will, dann möchte ich bitte schön auch, dass er ein Arschloch ist. Und nicht, dass er mir jetzt auch noch sympathisch ist. Das ist ja total schwierig. Das geht ja gar nicht.
Du, mir ging das mal, das kann ich ergänzen. Ich habe mal den Hansi Hinterseer persönlich kennengelernt beim Fernsehgarten. Und da warte er auf der Nebenbank und der ist dann aufgesprungen und hat gesagt, Lisa, grüß dich, das freut mich närrisch, dass ich dich einmal persönlich kennenlerne und so, und hat einen Diener gemacht und das war scheiße, der war so nett. Das ganze Feindbild war kaputt.
Ja, es ist schrecklich, wirklich.
Das heißt aber übersetzt, heißt es, wenn wir alle reden würden miteinander, ne, auch streiten, und da kann ich gleich bei der AfD mal einhaken, ich finde den Umgang mit denen vollkommen falsch. Also wenn die, das hat der Schröder damals gesagt, das will man nicht so aufblasen, sondern gesagt, das muss eine Demokratie, muss das verkraften können. Mhm. Wenn die im Bundestag reden, dann hörst du, dann ist unten diese Zwischenrufe, da ist ein Kindergarten, eine Philosophenschule dagegen.
Ja.
Du hörst die reden irgendwas und nicht, ich meine jetzt nicht so, wir müssen die Ausländer raus, nicht sowas, sondern ganz normale Sachen hört und da denke ich mir, Kinder, wo sind wir denn? Aber keine Argumente. Die lasst doch sagen, tut dagegen argumentieren, verhaltet euch wie erwachsene Politiker und habt die besseren Argumente.
Ja, ich meine, der Umgang mit der AfD ist natürlich auch, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was du vorhin schon angeschnitten hast. Ne? Ja. Also wenn man irgendwas Falsches sagt, ist man im Zweifelsfall AfD nahe. Das ist eben so.
Ja,
ne?
Immer.
Und die AfD wird grundsätzlich, wenn sie was Richtiges sagt, dann muss man schon drüber nachdenken, jetzt das Gegenteil zu behaupten. Also ein Freund von mir hat mal irgendwann gesagt, ja, die AfD sollte sich auf jeden Fall für die Privatisierung der Rente einsetzen, dann wird die gesetzliche wieder gestärkt. Oder die AfD sollte sich für Auslandseinsätze der Bundeswehr massiv einsetzen, dann werden sie wahrscheinlich zurückgefahren. Also das hat ja auch mit Logik schon gar nichts mehr zu tun. Ich habe vor kurzem bei Markus Lanz, da war die Alice Weidel zu Besuch. Und,
ja, hab ich gesehen, ja.
Genau, und ich habe dann irgendwie am nächsten Tag gelesen, dass sie total zerpflückt worden sei von diesem komischen Virologen, der Journalistin aus vom Spiegel natürlich und von Lanz selbst. Und ist natürlich auch interessant mit der Wahrnehmung. Ich habe mir die Sendung dann, das wollte ich dann wissen, habe mir das angeguckt und dachte nur so, boah, die hat die drei ja so souverän auseinandergenommen. Also ich habe es genau umgekehrt empfunden und hätte nicht gedacht, dass die Frau so dermaßen souverän da auftritt, auch als sie dann alle auf sie eingebrabbelt haben und sie dann irgendwie sagte, ja, wenn sie hier von rechts und links auf mich einreden, dann kann ich ja nicht antworten. Hören Sie mal auf, dann sind wir auch schneller durch. Und dann saßen sie da und tatsächlich. Also diese Verteufelung.
Ja, Lanz. Beim Lanz muss ich an der Lanz möchte seit also wirklich neuerdings investigativer Journalist sein und verwechselt das mit unhöflichen Unterbrechen. Das verwechselt er. Der ist nur unhöflich, er unterbricht nur mehr die Leute. Er hört überhaupt, er ist nicht mehr in der Lage zuzuhören. Und ist ganz nervös. Da denke ich mal, lass doch die Leute ausreden. Und das steht in den Kommentaren aber auch haufenweise drunter.
Naja, das kommt natürlich immer drauf an, wen er jetzt gerade irgendwie versucht, dann irgendwo gegen die Wand fahren zu lassen. Aber insgesamt hat der Lanz für mein Empfinden, wir kommen auch gleich wieder zurück zu dir, aber jetzt machen wir den kleinen Ausflug mal. Für mein Empfinden hat der Lanz tatsächlich so im letzten Jahr eine ganz, ganz schlimme Entwicklung durchgemacht. Oder hingelegt, durchgemacht, weiß nicht, was er durchgemacht hat, wahrscheinlich nicht so viel. Also im letzten Jahr zum Beispiel, da hat er ja dann noch Leute wie Streeck eingeladen. Und davor hatte er zum Beispiel so zum Nahostkonflikt dann Leute wie den Michael Lüders eingeladen,
ja,
der sonst nirgends irgendwie, ich glaube bei Anne Will, ist er mehr oder weniger diffamiert worden, von wegen, der wolle ja nur Bücher verkaufen und so. Und das hat Lanz wirklich gut gemacht damals und hat, ich glaube Lüders war sogar zwei oder dreimal bei ihm und der hat ihm wirklich Raum geboten und hat ihm zugehört und da dachte ich, Mensch, also so schlecht ist der Lanz eigentlich nicht. Aber inzwischen, wie du schon sagst, gerade wenn er dann irgendwie kritische Leute hat oder so, die bügelt da ohne Ende aus. Da ist überhaupt keine Gesprächskultur mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass er sich nicht mehr so gewissenhaft vorbereitet, wie ich das Gefühl noch hatte vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren oder so. Ich weiß es
nicht. Also ich meine, ich verstehe das natürlich, dass sich so eine Sendung und wenn man so häufig die macht, das dann auch ein bisschen abnutzt alles und so weiter. Aber was mich auch stört bei den Talkshows, ist diese Regierungsdevotheit von vielen Talkshows, dass du bestimmte Leute siehst du nicht in den Talkshows und die müssen, wenn sie überhaupt irgendwie dann sprechen wollen oder zu Gehör finden wollen, dann müssen die auf die ganzen alternativen Medien ausweichen irgendwo. Und sobald sie da aber sind, ne, dann heftet man sie ab und sagt, sie sind, was weiß ich alles. Also diese üblichen sind rechtspopulistisch oder sie sind, was weiß ich alles, muss man eben aufzählen. Und das ist schade, weil eigentlich müsstest du die hören können und müsstest du dann auch selber die Meinung bilden können und sagen, naja, hat gut geredet, aber ich bin trotzdem nicht seiner Meinung oder was weiß ich.
Ja, ja,
und
ja.
Wir werden
ja
behandelt wie Kinder. Das ist ja der Punkt. Und das ist auch Zeichen von eigentlich unbotmäßiger Staatsmacht, wenn du, oder das ist ein Herrschaftssystem, dass du Leute, Bürger, Volk, Wähler oder wie du es nennen willst, wie Kinder behandelst.
Und naja, das ist ja das Charakteristikum der ganzen Pandemiepolitik. Ne?
Richtig.
Also der Bürger kann ja gar nicht entscheiden, ob er vernünftig ist oder ob er Abstand hält oder ob er auf seine Mitmenschen aufpasst oder ob er mit 40 Grad Fieber zu Hause bleibt oder doch lieber rausgeht und andere Leute ansteckt. Ich meine, das steckt ja dahinter. Ne? Du kannst das als Bürger gar nicht beurteilen. Wir machen das für dich.
Ja.
Ne? Und mit Glück kriegst du dann ein paar Grundrechte zurück, die dir eigentlich nie genommen werden durften. Aber gut, passiert.
Ich habe natürlich verschiedene Stadien und Zustände durchlaufen. Ich weiß noch, ich habe das erste Mal, wo ich von Corona gehört habe, ich bin aus Bali gekommen und bin in Singapur zwischengelandet und habe plötzlich lauter Asiaten vorbei hasten sehen mit Masken. Ich habe nicht geschaut, ob es Chinesen oder Koreaner ganz schnell Masken haben. Ich dachte, was ist denn jetzt schon wieder los? Was haben sie denn jetzt? Was ist denn los? Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann kamen die ersten Meldungen von dem Virus. Und mit Bildern, wo Leute, das war so ein Video, was umging im Internet, wo Leute dauernd umgefallen sind, wegtransportiert wurden und so. Und dann habe ich gesagt, oh, da Kinder, da kommt aber was, der Virus scheint gefährlicher zu sein. Und da war ich die Verschwörungstheoretikerin. Ja? Mhm. Und dann haben sie den irgendwie, der das Video verteilt hat, umgebracht da drüben oder einen, den Arzt haben sie auch kalt gestellt, der das näher erklärt hat, der war dann weg. Und dann haben alle Politiker hier und Virologen inklusive Drosten haben gesagt, nein, es ist nicht so schlimm, es ist halt wie eine Grippe. Okay. Mhm. Und dann das wechselt halt immer so, wie man es gerade braucht.
Ja.
Das ist der Punkt.
Ja.
Und das ist immer der, ist dann Verschwörungstheoretiker, der die andere Meinung hat. Und ich denke, was ich mir wünschen würde, das ist zwar ein neues Thema wieder, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass man nicht sagt, das sind alles Verschwörungstheoretiker, sondern dass man diese Theorien aufgreift, die Verschwörungsvermutungen, die sich die Leute halt, weil sie nicht wirklich aufgeklärt werden, selber zusammenstricken, irgendwas, wo dann, wenn sie befragt werden bei den Demos, kommt dann nur raus, ja, Gates, Rothschild, kleine Kinder, Gender, Geld, WHO. Und dann sagt man, zeig mal irgend so einen Trottel, der sich nicht ausdrücken kann und nichts weiß und sagt, solche Leute sind das. Und dass du, da müsstest du diese ganzen Theorien, die umgehen, du müsstest das aufgreifen und die Frau Merkel müsste sich halt die Mühe machen mit irgendeinem Politiker und solche Dinge ernsthaft behandeln. Was ist dahinter? Wo hat es seinen Ursprung? Woher kommt's? Was ist Wahres dran? Und das unterlässt man halt, weil sonst könnte man ja draufkommen, welche Gelder an die WHO bezahlt werden, von wem. Also die ist ja nicht neutral.
Naja, es fängt ja schon, also das Problem ist natürlich schon die Begrifflichkeit des Verschwörungstheoretikers. Der ist natürlich komplett negativ besetzt, der Begriff als solcher. Und dementsprechend geht damit natürlich einher der Gedanke, ja, brauche ich doch nicht zu diskutieren, ist ja sowieso ein Spinner, ist ja sowieso ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Ich glaube, bei der Kriminalpolizei heißt das übrigens Ermittlungsarbeit. In alle Richtungen ermitteln und die absurdesten Theorien zu durchdenken, um dann irgendwann zur Wahrheit zu kommen. Ich glaube, anders kann man zum Beispiel, keine Ahnung, Serienmörder oder so gar nicht fangen. Das geht überhaupt gar nicht. Also von daher, die Verschwörungstheorie als Begriff gehört meiner Meinung nach, auch wenn er natürlich eine historisch eigentlich wichtige Bedeutung hat, aber gehört in der Form, in der diffamierenden Form, schlicht und ergreifend abgeschafft. Wenn man einfach nur von Theorien spricht oder von Gedankengebäuden oder was auch immer irgendwie, keine Ahnung, fällt mir jetzt irgendwie nichts Prägnantes ein. Aber wenn man also einen Begriff verwendet, der von vornherein gar nicht negativ besetzt ist, sondern ganz neutral behandelt wird, dann kann man natürlich auch die Dinge, über die Leute sprechen, ernst nehmen und kann sagen, okay, das gucken wir uns jetzt, das hören wir uns mal an und dann prüfen wir mal, ist da vielleicht was dran oder nicht. Aber stattdessen, wenn du irgendwas diskutieren willst mit irgendjemandem und der sagt zu dir in erster Linie, ach Lisa, du bist doch sowieso eine Corona-Leugnerin. Ja, was soll denn da noch diskutiert werden?
Bei mir gibt's die Triggerpunkte nicht. Wenn das mir einer sagt, du bist eine Corona-Leugnerin, das ist nicht so, dass er dann nur drauf tritt, nein! Sondern ich würde dann einfach sagen, nee, täuscht du dich.
Ja, aber in der Regel hat er dann keine Lust darauf, mit dir zu diskutieren, weil er dich ja vorher schon in die Schublade gepackt hat. Ich meine jetzt gar nicht deine Reaktion, sondern dieses Herangehen, AfD oder Verschwörungstheoretiker oder Corona, ups, jetzt hau ich hier mein Mikro weg, oder Corona-Leugner oder was auch immer, irgendwie sind von vornherein alles Spinner und Antisemiten sind sie ja auch noch, brauchen wir nicht mit diskutieren. So läuft es ja auch medial. Hast du ja vorhin schon gesagt, es gibt ja nur noch dieses Schwarz-Weiß-Bild. Es wird ja nicht mehr differenziert.
Also ich habe einen Beitrag mal auch für die Spätschicht gemacht, für die Verschwörungstheorien, die schon aufgezählt, was es alles gibt. Und das ist eigentlich, man muss es wirklich sagen, wer sich in Geschichte und Politik ein bisschen auskennt oder mal das wieder auffrischt, sagen wir so, dann kommst du drauf, dass die Verschwörung an der Tagesordnung ist. Das ist die Regel in der Politik und in der Macht.
Ja.
Die Verschwörungen sind ständig und dauernd da. Also, oder wenn du nur nimmst, das ist ein glänzendes Buch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Economic Hitman. Bekenntnisse eines Economic Hitman. Hast du das gelesen?
Mal? Nee, leider nicht.
Der beschreibt, das ist einer, der wird von den Regierungen in zum Beispiel ärmere Länder geschickt, Entwicklungsländer oder nach Südamerika und verhandelt mit denen und die bieten denen Systeme an, für die Landwirtschaft oder für dieses, für jenes, also die ganz teuer sind. und sagen, damit könnt ihr bessere Ergebnisse erzielen, bessere Erträge und bessere Landwirtschaft und so weiter. Und die sind völlig überteuert und dann bieten sie es denen an für einen bestimmten Deal, für Geld, das sie dann zurückzahlen sollen mit Zinsen. Und der Punkt ist, dass die irgendwann sich so verschulden und die Zinsen, wird die Zinsschraube angehoben. Und das ist aber geplant auch, dass sie es nicht mehr bedienen können, gar nicht mehr. Und dann gehören sie der Regierung oder dem Land, die das ihnen angeboten hat. Also dann gehören sie denen halt. Mhm. Also das lohnt sich für jeden zum Beispiel, das zu lesen. Economic Hitman heißt es. Und das war einer, der das gemacht hat. Und andere, ganz viele Verschwörungen, die halt einfach dauernd stattfinden. Ne, auch die positiv vom Stauffenberg gegen Hitler, die leider nicht geklappt hat. Mhm. Aber das ist ganz normal eigentlich. Und da müsst, und die, auch in der Wissenschaft hast du doch immer zuerst die Theorie und dann muss das geprüft werden. Und was mich misstrauisch macht, also diese, das ist meine Quintessenz, jetzt meine Erkenntnis, diese Vehemenz, mit der jetzt Systemkritiker oder Corona-Maßnahmenkritiker oder was auch immer sie kritisiert, diese Vehemenz, mit der das abqualifiziert wird, die ist suspekt, die ist verdächtig. Weil da gibt es den Spruch, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, dann musst du nur rausfinden, wen du nicht kritisieren darfst. Ich glaube, von Voltaire ist der. Und das macht mich total misstrauisch, weil wenn die freie Rede nicht mehr gestartet ist und die freie Meinung und die freie Äußerung und der nicht ernst genommen wird, wenn er halbwegs ernstzunehmender Mensch ist, ne, dann ist der Punkt, wo ich sage, da ist irgendwas faul und dann frage ich mich, was bitte denn? Ich hätte gern mal den Hintergrund jetzt langsam rausgefunden. Und das macht einem so ein bisschen auch so, das macht einem mürbe natürlich jetzt über diese eineinhalb Jahre, weil du die Entwicklung siehst und sagst, was darf ich denn dann überhaupt noch? Oder muss ich jetzt da raus aus dem System, um richtig aus dem Putz hauen zu können, aber dann bin ich ganz draußen, darf ich verschiedenen Menschen, verschiedenen Sendern, verschiedenen Leuten keine Interviews geben, bin ich dann persona non grata, bin ich dann verdächtig, weil ich einmal am Falschen das Interview gegeben habe. Früher war das die Bild-Zeitung, wenn du denen ein Interview gegeben hast, habe ich gesagt, Gott, das will, du kannst doch nicht der Bild-Zeitung Interview. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Ne?
Ja, und wer weiß, ob du dich gerade jetzt auch wieder dem Falschen Interview gibst.
Na, ja, völlig
mal,
falsch.
Na, schon mal drüber nachgedacht. Aber das
tut einfach einmal so von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Ja, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht passiert gar nichts. Nicht? Vielleicht fallen wir durch den Raster.
Mal gucken, mal schauen, genau. Ich würde ganz gerne noch
über. Ich bin zu alt, um mich zu fürchten. Ich sag's dir echt, also positiv.
Ja, bin ich eigentlich auch. Bin ich eigentlich auch. Also, ja, doch, ich bin ja nun auch schon. Naja, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, wie alt wir sind. Also. Sprechen wir über dein neues Programm. Dein altes ist, glaube ich, von 2018, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Dein altes Programm. Und jetzt hast du dein neues, glaube ich, schon fertiggestellt. Und ja. Genau, hattest ja vorhin erzählt, dass du jetzt auch das Problem hast mit den Premieren sozusagen, mit den Versuchspremieren. Lachen die Leute oder lachen sie nicht? Das ist ja wahrscheinlich bei einer Premiere immer das Schwierigste überhaupt. Ja. Wenn man sie dann einmal hat, dann weiß man, okay, das nächste Publikum kriege ich wahrscheinlich auch wenn es natürlich nicht immer funktioniert. Du hast auch, vielleicht erzählst du gleich mal ein bisschen was von deinem Programm, ohne dass du jetzt Geheimnisse verrätst.
Ja.
Genau, und dann komme ich auf die Musik nochmal zu sprechen. Aber vielleicht erstmal das Programm.
Aber da waren meine Kabarettschüler vom Workshop immer ganz erstaunt, weil die gesagt haben, was, Sie sind dann noch unsicher nach diesen vielen Jahren? Da habe ich gesagt, ja, wenn du das Programm schreibst, dann kommt immer die Phase, zuerst sammelst du wie verrückt Stoff, dann schreibst du und dann kommt der Punkt, wo du weißt, es ist alles ganz schlecht. Du weißt, es ist schlecht, es wird nie einer lachen. Du bist als Kabarettistin jetzt erledigt, weil das ist alles scheiße. Also,
und am Abend hast und am Abend zuvor hast du noch gedacht, geiles Programm, ne?
So genau, stellt man es dir. Ach, so schlecht ist es doch gar nicht. Und dann, was das Fieseste ist, dass du wirklich 9 oder 12, also mit auswendig lernen 12 Monate, du arbeitest 9 Monate schreibt man wahrscheinlich und sammelt. Und dann lernst du, das ist sehr mühsam, weil man dann, wenn man es eigentlich schon hier steht, kommt es erst auf die Bühne, du lernst also auswendig. Und dann kommt irgendeiner, jetzt sage ich bewusst diesen diskriminierenden Ausdruck, irgendein Pressefuzzi, der sich reinsetzt, vorher vielleicht sein Bier gezischt hat und schaut es an, so, das hat mir auch nicht gefallen. Und da, das ärgert mich wahnsinnig, weil nach den Kriterien von Joachim Kaiser, dem Kritiker, früher mal dem Großen, muss der Kritiker zuerst mal, Rezensent zuerst mal schreiben, was er gesehen hat. Also erst mal beschreiben, dass das die anderen wissen, was er gesehen hat. Dann muss er schreiben, was ich vermutlich damit sagen wollte, der Künstler. Und dann am Schluss kann er schreiben, ob mir das seiner Meinung nach geglückt ist oder nicht. Und dann ist er Kritik. Und nicht ein persönliches Geschmäckle, weil mich einer, der mich eh nicht leiden kann, dann geschickt worden ist, damit er mich in die Tonne tritt.
Ja.
Und das ist, wenn du nach, nicht weil die Meinung von dem einen so wichtig ist, sondern weil es ja teilweise 200.000-fach in der Zeitung veröffentlicht wird. Und das ist dann auch echt rufschädigend bei den Veranstaltern. Wenn einer meint, er sagt, war nicht lustig. Das ist kränkend auch, ne?
Mhm.
So, und das andere ist, also man ist sicher, es lacht niemand. Und die, durch das muss man alles durch. Und bei, jetzt ist beim Programm so, dass das heißt, Dauerbrenner, das große Jubiläumsprogramm. Dauerbrenner, weil ich immer noch da bin. Und die Kollegen aus der Anfangszeit sind teilweise in Rente oder haben resigniert, aufgegeben, haben 5 Mietshäuser, sind oft krank oder manche auch schon tot, nicht? Oder sie haben 5 Jahre später angefangen, aber 10 Jahre früher aufgehört. Und 20 Jahre älter aus. Ich weiß ganz viel.
Ganz kurz. Hast du auch mit Dieter Hildebrand mal was gemacht?
Ja.
Ja, ne?
Ich war im Scheibenwischer ganz oft.
Ah, großartig, der Scheibenwischer. Ach, und da wird mir ganz warm ums Herz.
Ich habe neulich ein Kleinod entdeckt. Ich habe hier eine, die musst du suchen, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es findest, eine Maischberger Talkshow mit Dieter Hildebrand. Mhm. Ich war dabei, Richard Rogler und Franz Xaver Krötz.
Oh, da war Maischberger gerade volljährig, oder was?
Ja, so, warte mal, ich gehe mal kurz das Bild, vielleicht finde ich es noch. Maischberger, das ist, heute, das ist von 2011 und hat der Titel geheißen, nein, Quatsch, das ist was ganz anderes. Das ist die falsche. Ich finde es doch nicht, das war auch Maischberger, aber was anderes.
Also gut, glaub, aber wenn man jetzt Maischberger, Lisa Fitz und Dieter Hildebrand eingibt, wird es wahrscheinlich nicht so viele Sendungen geben, vermute ich mal.
Ne? Ich weiß nicht, ob die noch in der Mediathek überhaupt drin ist.
Ja, auf YouTube vielleicht.
Vielleicht ist also die war die auch diese Redefreiheit, was ich gesagt habe, was der Krötz gesagt hat, wie der vom Leder gezogen hat. Und der Hildebrand, da ging es um die Frau Merkel, nicht? Da hat er gesagt, ja, was wird sie jetzt wohl machen demnächst? Da hat er gesagt, naja, sie macht das, was sie am besten kann. Nichts. Das hat sie ja bis jetzt auch immer gut gemacht. Einfach macht sie weiter, nichts.
Ja, die Tradition hat dann aber ja zumindest Urban Priol ganz gut fortgesetzt, als er noch die Anstalt hatte. Denn Merkel ist ja mit Abstand die Lieblingspolitikerin von Urban Priol, das wissen wir ja.
Also, meine auch. Ja. Aber auf jeden Fall, also das neue, das Dauerbrenner, da geht es im ersten, der erste Teil ist harmlos. Habe ich mich dazu entschlossen, weil ich einfach den Werdegang aufzeige, wie wird jemand Kabarettistin und wie, da hat der einfach ein freches Maul von vornherein. Ach, am Hildebrand hat mir übrigens, hat einer geschrieben, Ihnen sollte man Ihr freches Maul zunähen. Hat einer geschrieben. Und, also, wie wird man es, was man ist? Und dass auch die Rückblicke, wo ich mit dem Ali Khan verheiratet war, der war ja halber Perser. Und da habe ich auch die Shitstorms damals schon Anfang der 80er gekriegt und mit dem Lied reagiert, mein Mann ist Perser. Und der Werdegang, wie kommt man also zu dieser satirischen Haltung zum Leben, weil vorher war ich eher Moderatorin, Liederschreiberin, ne, Songschreiberin. Und in der Schule nicht, nur schlechte Noten eigentlich und die große Klappe auch nicht, sondern ich war mit meiner Freundin bin ich aufgetreten, wird als Duo Mona und Lisa. Weil die Mona hat sie sich genannt, wir haben englische Folklore-Songs gesungen, ich habe Lieder gemacht und dann habe ich die bayerische Hitparade moderiert, da hat man mich irgendwie zwangsverpflichtet und das war der Senkrechtstarter über Nacht und ich bin erst durch die Heirat, dann durch das Lied Mein Mann ist Perser, wieder langsam ins Kabarett gewachsen. Vorher waren es halt ein netter, lustiger Liederabend oder so.
Okay.
Und darum geht es im ersten Teil. Der zweite Teil, da geht es dann darum, was ist mit uns im Lockdown passiert. Schimpft man, dass man, wenn man sagt, die Jugend von heute ist schlecht, dann wird man alt, sicheres Zeichen. Und es geht um das Lied, was wir vielleicht gleich noch besprechen, das kommt um den Zustand von Deutschland, um die Roboterisierung. Und am Schluss, das heißt Zukunft Menschheit, da geht es darum, wie Google und der Alphabet-Konzern und diese verschachtelten Konzerne, Firmen und so weiter uns im Griff haben, nochmal genauer ausgeleuchtet, was dann mit Nanobots und so weiter und allem passiert. Zwar viel Recherche, aber das, da weiß man nicht, wie es die Leute schlucken, aber da, das ist so, das ist der Bogen.
Also mein Name steht drauf, ich finde es interessant, definitiv. Also nicht mein Name steht drauf, ist natürlich nicht von mir, aber ich finde es thematisch auf jeden Fall interessant. Und du hast es jetzt, also das Programm ist fertig, aber du hast es tatsächlich, keine Ahnung, von deinem Lebensgefährten abgesehen, noch niemandem vorgespielt oder?
Nein, doch. Ich würde ja heute früh, habe ich gesagt, ich würde am liebsten alle, die Phase wieder, weißt du, war ich heute früh schlecht drauf, habe irgendwas Blödes geträumt und dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, ich glaube, ich schmeiß alles weg. Ich schmeiß den ganzen ersten Teil, der ist läppisch, ist alles schlecht, ich schmeiß alles weg. Dann hat er so betreten, was soll er sagen? Ja? Kann er nichts sagen. Dann sag ich, den zweiten finde ich ganz gut, den zweiten findet aber mein Sohn nicht gut. Hat ihn mal mit dem vorgelesen, der sagt, nee, der erste, den finde ich viel besser. Was ich so gern würde, jetzt einfach eine Lesung, so ein Preview, bei der Lesung halten, die irgendwelchen Leuten, die da sind, aber auch nicht da sind, das vorlesen, damit man sieht, lacht irgendwer. Und wenn du merkst, da und da und da und da und da wird gelacht und sagst so, jetzt kann ich mich mit Hilfe eines iPads und ein bisschen am Teleprompter oder was mal auf die Bühne wagen und jetzt schauen wir mal.
Ja, also wenn du gar keinen findest, gib mir Bescheid. Ich übernehme das gerne. Und,
okay, dann können wir ja so ein Treffen machen. Ich lese dir hier vor.
Ja, genau. Oder vielleicht sogar ein Livestream, dann ist es natürlich noch authentischer. Und ich lache dann aber auch nicht, wenn ich es nicht lustig finde. Ne? Aber das ist ja auch wichtig wahrscheinlich, ne? Sonst hast du ja nichts davon.
Richtig, aber wichtig wäre zuerst mal, dass man es irgendwo liest und dass Leute irgendwo lachen. Weil wenn die jetzt zum Beispiel im Chat drunter schreiben, super Lisa, habe so gelacht, dann weißt du nicht wo und nicht ob. Und wenn du die Leute vor dir hast, dann weißt du, wo sie lachen und wo sie nicht lachen.
Ja, dann wäre natürlich... dann wäre das Format, das wir jetzt haben, das könnte ich natürlich auch mit mehreren Teilnehmern machen. Ich glaube, fast unbegrenzt. Dann hätten wir da viele, viele kleine Kacheln. Und dann hättest du tatsächlich sofort das Feedback, denn da ist es nur ganz geringe Latenz von vielleicht 10/20 Sekunde oder so. Das heißt also, dann weißt du sofort, ob gelacht wird. Da müssen wir dann halt nur dementsprechend Leute einladen und dann könnten wir das theoretisch machen. Ja,
also hört man die dann auch lachen?
Die hört man dann auch lachen. Das kann ich so einstellen, ja.
Und wenn dann ganz still ist, dann lacht keiner, dann bin ich ganz fertig.
Ja, dann...
dann du siehst, also das hört nie auf. Auch wahrscheinlich, wenn man das letzte Kabarettprogramm macht, sagt so, das ist auch, obwohl man, ich habe jetzt, glaube ich, das ist mein 17. glaube ich, habe es nicht ganz genau gezählt. Und wir haben aber mal nach ungefähr überschlagen, ich habe jetzt ungefähr 4.500 Solo-Gastspiele.
Boah, wow.
Das ist irre, weil jedes Programm spielst du ein paar hundert Mal, nicht? Und da müsste man doch meinen, dass man dann, wenn man was schreibt, dann sagt man, das weiß das doch, wo es lachen, das ist doch klar. Nein, es ist immer noch, das ist immer noch das Gleiche. Und manchmal, wenn Kollegen auspacken, ne, und ehrlich sind, und das auch zugeben, die Männer geben mir immer nichts zu. Und die Frauen sagen dann immer, ich habe so Angst. Und die, na, passt schon. Dann wäre, das finde ich toll, wenn Kollegen auch was zugeben und sagen, mir geht's genauso.
Ja, also ich kann das zumindest aus meiner Zeit als Musiker sagen. Ich bin damals in Hamburg mit meiner Band irgendwie von Club zu Club getingelt und wir hatten dann eben auch ein Programm, da konntest du uns nachts für wecken, das haben wir in- und auswendig runterspielen können irgendwie. Und trotzdem, wenn wir dann Backstage waren und es ging dann los in 5 oder 10 Minuten, war ich immer so.
Ja.
Und ich habe dann auf der Bühne, ich war der Schlagzeuger, also fast Musiker, ich habe dann auf der Bühne angezählt und danach war es dann eigentlich schon wieder vorbei. Dann ging's. Wenn ich gemerkt habe, gut, du triffst die Bass, du triffst die Snare, dann war das durch. Aber es war immer so. Es war immer so. Und ich darf jetzt in Berlin Pfingsten eine Rede halten. Es sei denn, das Ganze wird zerschossen von was auch immer. Und die habe ich jetzt schon geschrieben und bereite mich jetzt auch vor und so und bin jetzt im Moment auch noch ziemlich cool. Bei mir kommt das dann wirklich kurz vorher, aber ich sehe mich dann schon. Wenn ich dann hinter der Bühne stehe und dann kommt da jemand auf die Bühne und kündigt mich an, jetzt kommt gleich Tom J. Wellbrock auf die Bühne, dann ist es wieder so. Das ist dann einfach so. Aber in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz kurz, hast du einen guten Tipp, auswendig lernen? Ich hasse es, ne?
Auch, ja.
Du auch?
Nee, sondern da gibt's, da habe ich mit den Kabarettschülern, wir haben eine ganze Lektion, geht übers Auswendiglernen. Das ist ein echt zermürbender Prozess, und zwar, weil die meisten Leute meinen, man macht das so 20, 30 Mal durch und dann sagen sie, ich schaff's eben nicht, bin nicht gut im Auswendiglernen, es geht halt nicht. Ja. Näher kommt man der Sache, wenn man es 140 Mal durchmacht. Und zwar, weil die Gehirnforscher sagen, ich habe es jetzt nicht genau die Zahl da, aber ich glaube nach 180 Mal oder so ist es im Hirn verankert. Und das ist das Problem. Du musst es auch automatisieren. Und dann ist es so, dass du trotz, wenn du eigentlich im Kopf einen Hänger hast, sagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, spricht der Mund. Irgendwann spricht es einfach weiter, weil es im Unterbewusstsein abgespeichert ist. Und der größte Fehler ist eigentlich, dass die Leute das nicht oft genug stückchenweise, also es nützt nichts, wenn man einen ganzen Text zehnmal durchmacht, sondern in Blöcken. Und was auch immer ist, die Anschlüsse sind das Problem. Also wenn du hast aber einen Zettel wahrscheinlich, ne?
Dabei, ja, ja, oder? Ja, klar.
Also da die Anschlüsse, wenn von einem Absatz zum anderen, da hängt man meistens.
Okay.
Und das ist und du kannst, vor allen Dingen auch, du kannst es gelernt haben, wie du willst. Dann kommt die Emotion auf der Bühne dazu. Oder du sagst, du lernst was so vor dich hin, so. Und auf der Bühne sagst du es aber laut und hallo. Plötzlich erschrickt das System, dass du so laut bist und vergisst es wieder. Also du musst es mit der Emotion schon zu Hause laut machen.
Okay.
So laut, wie es nachher. Du musst tun, als wären da 100 Leute im Wohnzimmer.
Okay, ich muss Schluss machen. Ich glaube, ich habe es 20 Mal versucht. Ja. 180 Mal, und ich bin Samstag dran. Tut mir leid, Lisa, das war's. Tschüss.
Okay. Ja, und sagst einfach immer, wenn du die Stellen, die du gar nicht kannst, einfach immer tausendmal vor dich hin.
Ja, okay.
Und langsam und laut. Weil der Fehler ist immer, wenn man Schiss hat, auch als Kabarettist, und denkt, wow, die Leute gehen nicht mit, es wird nichts, dann wird man schneller. Irgendwie damit es schneller vorbei ist. Und dann lacht überhaupt niemand mehr, wenn man dann zu hudeln anfängt.
Das hatte ich tatsächlich mal auf dem 65. Geburtstag, auf dem ich einen Text vorgetragen habe, der von mir war. Und in aller Bescheidenheit, der war echt geil. Aber ich war so nervös und bin, genau wie du sagst, so schnell geworden, dass ich irgendwann schon selbst dachte, das will ich mir gar nicht mehr anhören. Das ist überhaupt nicht pointiert. Irgendwie, was redest du denn hier? Und dementsprechend, das Publikum es war wahrscheinlich auch zu schnell. Es waren auch viele Wortspiele drin und so. Und die musst du natürlich dann sowieso irgendwie so gestalten, dass die Hirne sie auch kapieren. Und wenn du das dann runterratterst, wie so an so eine Schallplatte auf 45 oder so, dann kommt das einfach nicht. Ne?
Und nimmst du das auf dem iPhone oder auf dem Smartphone oder was?
Ich habe mir eine Fassung eingesprochen und habe es bisher so gemacht, dass ich es dann mit Kopfhörern gehört habe und gleichzeitig abgelesen habe.
Ja, und mach doch mal, nimm's, also ich mache das so, ich nehme es auf oft und dann lerne ich es noch fünfmal, dann nehme ich es noch mehr auf, weil man merkt nämlich dann, man hört sich das an und man merkt, wo es langweilig ist, und man merkt dann auch, wenn man es das fünfte Mal gemacht hat und drauf spricht, die Verbesserung.
Okay.
Also das tut wirklich gut, wenn man das sich anhört.
Okay,
da, wo es einem selber langweilig wird, da weiß man dann, man muss dann, also wahrscheinlich lauter, nachdrücklicher, und wichtig sind auch Pausen, weil manche Leute reden ohne Punkt und Komma durch und dann hat der Zuhörer hat keine Chance, das aufzunehmen. Also was, wo, warum? Also da, wo man immer so Zäsuren machen, das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja, vielen Dank. Insbesondere für den Hinweis, wann es langweilig wird. Damit habe ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Ich dachte eigentlich, das wird sowieso nicht langweilig. Aber jetzt werde ich die Rede wahrscheinlich nochmal unter ganz neuen Voraussetzungen betrachten und dann überlegen, scheiße, wo wird es dann langweilig? Aber gut, es geht um das Gesundheitssystem. Das ist jetzt sowieso kein sonderlich prickelndes Thema. Okay. Gut. Man wird sehen. Ja. Es wird ja hoffentlich aufgenommen und ich schick's dir dann zu und dann kannst du ja mal sagen, wie es geworden ist, sozusagen.
Ja.
Lass uns noch über dein neues Lied sprechen. Wie heißt das? Was ist das?
Das neue Lied heißt Deutschland, quo vadis? Also Deutschland, wo gehst du hin? Und ich kämpfe mit diesem Lied seit, glaube ich, einem Jahr. Weil der Inhalt, die Vorlage ist von Kessler, das ist ein wackerer SPDler gewesen zumindest, der das Kabarettarchiv geleitet hat in Mainz. und dann jetzt, glaube ich, in Pension ist. Und der hat mir das geschickt und ich fand das gut und habe dann, jetzt muss man aber dann ein Lied draus machen. Ne? Also der wollte gar kein, der hat gedacht, das ist halt was zum Vortragen oder ist ein Dialog oder was auch immer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, man müsste das kürzen und man müsste so und man müsste dies. Und er hat gesagt, naja, keine Lust mehr dran rumzumachen und entweder ich nehme es jetzt und kaufe ihm die Vorlagen ab oder ich lasse es gehen. Ne? Er mag nicht mehr dran rumtun. Und dann haben wir halt einen Vertrag gemacht, dass ich machen kann, auch was ich will mit dem Ding. Und ich habe gekämpft und gekämpft und habe gesagt, wenn, ich möchte ein Lied draus machen. Und es hat 4 Strophen, dieses Ding, und das hat einen totalen Anspruch. Das ist eigentlich kein Lied, das ist ein Rückblick auf deutsche Geschichte. Dass das Deutschland, also seit dem Ersten Weltkrieg, was ist ihm passiert, was es hat sich ereignet. Und dann wollte ich es kürzen. Das geht aber nicht, weil dann nimmst du ein Stück von der Geschichte raus. Das muss chronologisch so sein. Und hab's halt dann konterkariert, wie man so schön sagt, durch einen sehr gefühlvollen Refrain, der sagt, der heißt Deutschland, quo vadis? Deutschland, wo gehst du hin? Deutschland, quo vadis? Deutschland, wo ist dein Sinn? Weil die Grünen wollen ja Deutschland, das Wort Deutschland abschaffen am liebsten. Manche Leute wollen es in die Tonne treten, andere wollen zurück in Nationalismus, was in der jetzigen Zeit kein Weg ist mehr, und die totale Globalisierung vermutlich auch nicht. Und dass es in Europa aufgeht, fände ich auch nicht richtig, weil wir sind ja von hier. Ich wohne ja nicht in Rumänien, nicht in Spanien, ich wohne in Buxtehude irgendwo, sondern ich bin in Bayern und ich bin halt deutsch. Auch mit Vorfahren, die meine Mutter ist Tschechoslowakei gewesen damals und Ungarn sind drin und alles Mögliche. Ne? So, und dieses Lied, dann haben wir das aufgenommen, ich habe gesagt, ich möchte nicht so ein Liedermacherlied, so mit Gitarre, Zupferei nur, und habe das einem Musiker gegeben von mir, einem Arrangeur, und Komponist ist er auch, aber in dem Fall hat er nur arrangiert, Reinhold Hoffmann, den kenne ich auch seit 20 Jahren, und habe gesagt, du darfst alles machen mit dem Lied, da müssen Streicher rein, das muss gefühlvoll sein, das muss schön sein, das muss ans Herz gehen, anders geht es nicht. Und dann hat er die Streicher von der Bayerischen Philharmonie dann Trio dazu geholt und hat es genauso gemacht, wie ich wollte. Und das bringen wir dieses Jahr raus, jetzt dann irgendwann, also wir werden jetzt die Pressemeldungen raussagen, weil wir haben dann dieses Jahr Dauerbrenner, das große Jubiläumsprogramm, dann haben wir einen monströsen Geburtstag von mir, über dessen Zahl ich nicht sprechen möchte. Und wir haben dieses Lied Deutschland, wo war das? Das werden wir dann jetzt, werden das Lied aber nicht vorher rausjagen, weil es natürlich in dieser Zeit wieder sein kann, dass man sagt, ja, da kriegst du aber auch Applaus von der falschen Seite. Und dann sage ich, ja Gott, wenn die anderen zu langsam sind oder zu blöd, um das zu verstehen, dann müssen sie sich halt ein bisschen sputen auch, weil das Lied ist eigentlich nicht missverständlich.
Das kann also ich bestätigen.
Es ist weder nationalistisch, es ist auch nicht völkisch, es ist auch nicht, ich bin deutsch, ja, sondern es ist einfach, man muss ein Land lieben dürfen und es kritisieren dürfen. Und man muss es kritisieren dürfen und trotzdem lieben können.
Also ich finde es auch, also erstmal finde ich es musikalisch, also es war eine Gänsehaut. Ich durfte es ja vorher hören. Mehr verrate ich natürlich auch nicht. Und ich fand den Text sehr eindeutig. Zumindest kam er bei mir sehr eindeutig an. Und das war auch nichts, was ich jetzt verwerflich fand. Das vielleicht mal für die Geschichtsbücher sozusagen, für die kurzfristigen. Wenn es nämlich dann rauskommt und du womöglich doch was auf die Fresse kriegst, dann krieg ich gleich mit was auf die Fresse. Denn also ich konnte wahrlich nichts Problematisches ausmachen. Und aber noch wichtiger für mein Gefühl, auch als Musiker, ich finde es musikalisch unglaublich, also Gänsehaut, wirklich. Sind so ein paar Tempiwechsel drin und der Übergang von Refrain von der Strophe zum Refrain finde ich extrem gelungen. Baut eine ganz, ganz neue und eine ganz, ganz melancholisch, euphorisch irgendwie so. Also eine ganz, ganz besondere Stimmung wird da irgendwie transportiert. Ich weiß nicht, wie würdest du das selbst sagen?
Ich würde das selbst so sagen, dass etwas, was ganz unpopulär ist im Moment, das ist mir aber auch erst, wann ist man auf, doch, nein, beim Komponieren dann schon bewusst geworden. und mit den Geigern natürlich noch verstärkt. Etwas, was ganz unpopulär ist im Moment, dass man, dass die Liebe zum Land, die Liebe zu Deutschland mit allen Problemen. Also dass man das Gefühl, dass man dauernd sagen kann, hier sind die Linken, da sind die Rechten, da sind die, da kommen die wieder hoch und da wollen die wollen immer das gegenseitig beschimpft, gespalten, ob gewünscht oder nicht, sondern dass du sagst, ich mag das Land einfach gern und habe trotzdem, sehe es kritisch. Also ich habe so einen Satz mal gesagt, wer ein Selbstbewusstsein hat, braucht kein Nationalbewusstsein. Aber das ist so ein schöner Kalenderspruch. Das ist halt, das stimmt nur bedingt. Ne? Und ich habe den Bayerischen Verdienstorden, auf den ich stolz bin, habe eben von Herrn Söder entgegennehmen dürfen. Und den habe ich gekriegt, weil ich eigentlich seit den 70er, Ende der 70er Jahren Bayern immer satirisch und sarkastisch und kritisch begleitet habe und kommentiert habe und mir trotzdem, und dass das anerkannt wurde, dass man das, dass der Prophet im eigenen Land halt doch was gilt. Und das macht mich stolz.
Also ich kann, wie gesagt, ich kann das Lied nur wärmstens empfehlen. Das ist, wie gesagt, es transportiert eine schöne, teils melancholische, irgendwie aber auch liebevolle und sehr verbundene Stimmung und mit den Zwischentönen der Kritik und auch des Rückblicks auf die Passagen der deutschen Geschichte, wo man dann halt sagt, ja, ich mag und liebe das Land, aber das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Und das wird für mich wirklich schön transportiert. Also ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein Erfolg, sage ich jetzt einfach mal so.
Also es kann natürlich sein, dass die, sagen wir, die einen eh schon auf dem Kicker haben, da, wenn sie das letzte Lied gehört haben, dass es dann auch dann in die Richtung schieben und sagen, ja, da war sie Verschwörungstheorie drin und jetzt ist sie wohl nationalistisch oder was. Und man kann aber ab irgendeinem Punkt kann man dann sagen, muss man sagen, ja.
Ja. Also dann, weißt, ja. 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 Also, wie gesagt, man kann es nicht jedem recht machen und wenn man es versucht, dann macht man sich selbst irgendwann nicht mehr recht und verliert dann auch Authentizität.
Dieses scheiß Wort.
Ja, scheiße. Also man wird weniger authentisch und irgendwann ist dann auch mal gut. Also meine Frau hat irgendwann auch gesagt, irgendwie, ja, wenn ich gewusst.
Hast du eine Frau?
Ich habe eine Frau, ja. Die ist woanders. Nee, die ist in der Nähe auf jeden Fall. Und die hat dann irgendwann auch gesagt, ja, wenn ich gewusst hätte, dass du ein Querfrontler bist, hätte ich dich wahrscheinlich nicht geheiratet. Aber jetzt muss sie da durch und mittlerweile bin ich ja auch Corona-Leugner und so. Also mir geht es so wie mit Roberto, ich hatte dir ja noch einen Text von ihm geschickt zur Lach- und Spießgesellschaft. Genau. Und uns geht es beiden inzwischen eigentlich so, dass wir sagen, ja, draufgeschissen. Also wenn ihr meint, dass ihr uns jetzt irgendwie rechtsoffen oder AfD-nah oder Putin-Versteher und was es da alles gibt oder Corona-Leugner.
Das wäre noch ein Thema gewesen, jetzt die Russland, aber das glaube ich, das Fass machen wir nicht mehr auf jetzt mit Russland.
Nee,
das ist too much. Machen wir beim nächsten Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal, genau, auf jeden Fall.
Also jetzt irgendwann, vielleicht ist einfach eine Methode, ist einfach weitermachen. Ja. Weil ich habe in meinem Leben auch, die haben was ziemlich, was sie alles unterstellt haben, auch in den, irgendwann, entweder war ich zu bayerisch oder ich war dann, viele haben gesagt, sie sind ja gar keine richtige Bayerin. Und dann war ich wieder zu dieses, zu jenes, dann haben sie sich gestört, dass man Männermörderin war, ich Männerkillerin, männerfeindlich in der Zeit, in der Emanzipationszeit, ne? Also ich war alles Mögliche und irgendwann, glaube ich, muss man dann da wetterfest werden und sagen, gut, arbeitet euch ab. Beruhigt euch wieder und ich bin halt dann immer noch da.
Endlich.
Ja, das habe ich auch nie verstanden.
Also ich hätte jetzt mir eher vorstellen können, dass vielleicht so bestimmte Kreise in emanzipatorischen Gruppen vielleicht eher sagen sogar, dass du mal eine Weile zu sexy warst oder zu provokant vamp-mäßig oder so. Also aber jetzt.
Nee, weil ich habe ja Männer teilweise kritisiert auch und dann haben das halt irgendwelche Zeitungen aufgegriffen und haben dann was draus gemacht. Auch wieder so, weißt die Emanze. Ja,
aber du kannst auch keine Männer kritisieren, Lisa. Das macht man auch nicht.
Stimmt.
Also.
Du, ich habe sogar jetzt vor, in der neuen Spätschichtsendung, ich möchte sogar den Shitstorm gegen den alten weißen Mann zum Thema nehmen, weil ich dann die Frage stellen will, warum man auch jetzt so, sagen wir mal, so pauschal ist. Man müsste doch dann die alte weiße Frau auch kritisieren, also wie zum Beispiel Merkel oder von der Leyen oder Lagarde, ist dann die alte weiße Frau. Ob das Gegenteil zu alter weißer Mann, dann ist junge weiße Frau oder junge schwarze Frau, oder zu alten weißen Männern sind dann die guten, die jungen braunen Männer.
Da kann ich dir empfehlen, ich weiß nicht, ob du von dem Buch gehört hast, Schäm dich.
Generation beleidigt.
Nein, Schäm dich. Schäm dich von Judith Bassat. Okay. Die hatte ich vor 3 Wochen, glaube ich, oder so tatsächlich im Interview. Ich habe das Ding auch noch. Dummerweise hatten wir technisch so erhebliche Probleme, dass ich es letztlich nicht verwenden konnte. Und von daher habe ich es bisher noch nicht publizieren können. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch einen neuen Termin mit dir finde. Aber das Buch Schäm dich, ja, genau, schreib's dir auf. Ja. Also kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Da lernst du nämlich auch, warum die alten weißen Männer sozusagen das Schlimmste sind, was es so derzeit gibt. Und darüber hinaus noch eine ganze Menge andere Dinge. Und die hat sich auch so richtig schön ausgekotzt in diesem Buch, so würde ich das jetzt mal sagen, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, hat einen guten Schreibstil und aber eben auch wirklich gut und viel recherchiert und kennt so diese ganze Identitäts-Woke und Cancel-Culture-Geschichte und dann eben auch Kolonialismus, dass wir alle Rassisten sind und der alte weiße Mann, der kann sowieso nichts machen, was richtig ist. Wenn ich auf schwarze Frauen stehe, bin ich Rassist. Wenn ich nicht auf schwarze Frauen stehe, bin ich auch Rassist. Das ist dann wieder so eine Geschichte, da ist es mir dann auch schon wieder egal, weißt du?
Also ich als Frau hab mir da mal so ein bisschen gespalten, weil auf der einen Seite sagst du natürlich, hast du so einen Rest von Schadenfreude, dass man denkt, weil sie sich, ich habe die aus meiner Jugend auch noch erlebt, dass sich Leute, also wirklich ältere Männer, also dauernd aufgespielt haben als die Beherrscher der Welt. Und da hat man so einen Rest von Schadenfreude, dass man sagt, so jetzt kriegt das auch mal drauf irgendwie. Aber wogegen ich halt bin, ist so die Diskriminierung von ganzen Gruppen, weil das ist dann wieder so pauschal. Und alles, was pauschal ist, ist eigentlich nicht differenziert und ist doof damit. Und das finde ich, da bin ich halt kein Freund davon.
Ja, wir leben halt in sehr kategorischen Zeiten. Also.
Ja.
Und dementsprechend, ich als alter weißer Mann sag irgendwie, mir doch egal. Ja. Irgendwie, also, macht was ihr wollt, wirklich. Ja, Lisa.
Wichtig ist, dass deine Frau dich mag, das ist das Allerwichtigste. Oder oft mag.
Immer öfter. Also doch, es geht. Ja. Nein, tatsächlich haben wir festgestellt, dass diese Corona-Krise, und das deckt sich auch mit einem befreundeten Paar, die hat uns tatsächlich noch weiter zusammengeschweißt. Das will ich jetzt nicht vertiefen, das wäre jetzt noch eine längere Geschichte, aber sie hat letztlich weil wir auf unterschiedliche Formen davon betroffen waren. Hoppla, was war das? Ach so, ich habe jetzt eine Mail gekriegt, obwohl ich mein Mailprogramm ausgeschaltet habe. Okay. Jedenfalls hat uns tatsächlich diese Geschichte noch weiter zusammengeschweißt. Und das ist natürlich schön, insbesondere wenn man weiß, dass Freunde, Familien teilweise zerbrochen sind innerhalb dieser Krise und sich entfremdet haben und entzweit haben. Und da kann man sich schon auf eine funktionierende Beziehung durchaus was einbilden, ja.
Ja, bei uns ist es ähnlich. Also wir rumpeln ab und zu schon zusammen, aber so im größten Teil haben wir das gut geschafft. Hängt natürlich auch davon ab, wie man wohnt. Also wir kennen Leute, die ganz beengt mit 2 Kindern wohnen oder allein auf kleinem Raum. Und da ist es natürlich nochmal was anderes.
Ja, ja.
Also ich bin ja schon seit 33 Jahren hier in Niederbayern am Land draußen. Also da lässt sich das besser aushalten als in der Stadt vielleicht.
Ja, also da sind wir natürlich auch, privilegiert sozusagen. Also wir haben jetzt, wir haben zwar kein Riesenhaus mit Gehöft und Pferden und Eseln und so, aber wir haben ein kleines Stadthäuschen gemietet, in dem sich's gut aushalten lässt und in dem man sich durchaus auch aus dem Weg gehen kann. Das ist ja der Punkt, der dann eben viele Familien betrifft, wenn sie mit, 3 Kindern in 3 Zimmern wohnen oder so auf 60 Quadratmetern.
Ja.
Dann kann man sich nicht mal eben sagen, ja, jetzt geh doch einfach nach nebenan. Ja, da ist besetzt! Da kann ich nicht hingehen! Also von daher sind natürlich aber betroffen sind wir alle. Der eine so, der andere so, aber speziell die ärmeren Menschen, die dann eben auch beengt wohnen und nicht in den Garten können, sondern stattdessen, wenn sie Glück haben, einen kleinen Balkon haben. Das ist nochmal eine ganz andere Liga als das, was wir jetzt erdulden müssen. Das ja. Vielleicht nochmal dazu.
Na ja, gut, jetzt machen wir kein neues Thema mehr auf.
Also. Nee, aber das war jetzt so ein bisschen traurig. Warte mal, kriegen wir nicht noch irgendwas Positives sollten wir noch hinkriegen zum Schluss. Ja.
Naja, es ist immer so, wenn man über Corona redet und die Zukunft, dann hängt, zieht es einen natürlich brutal runter.
Ja.
Irgendwie, wenn man denkt, ja, wie geht's weiter? Was ist denn jetzt? Und dann denkt man an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Aber also wir werden durch diese Phase durchmarschieren, kann ich mir aufmuntern sagen. Und man sollte die Chance nehmen, daraus zu lernen, aus diesen Lockdowns auch, sich verschiedene Dinge bewusst zu machen, weil möglicherweise kommt es dann nicht mehr. Möglicherweise ist es irgendwann Schluss mit den Lockdowns, weil die Leute geimpft sind oder sonst irgendwas. Ne? Also hoffen wir. Und dann, man vergisst ja schnell.
Ja.
Und dass man die, vielleicht die Zeit trotzdem nutzt, dass einem Verschiedenes bewusst wird. Auch ja. Wie schnell man die Bevölkerung, wie schnell eine Regierung die Bevölkerung gefügig und mundtot machen kann. Das ist mein Lernprozess.
Ja.
Ich verstehe im Nachhinein wirklich mehr.
Ja.
Rückblickend.
Ich auch. Ich hoffe außerdem noch darauf, dass vielleicht auch sich in einem etwas breiteren Teil der Bevölkerung vielleicht auch so die Erkenntnis breit macht, was ist da eigentlich mit uns gemacht worden? Und wollen wir das nochmal? Also genau, das ist doch was Positives, was mir einfällt, als es jetzt um die Frage ging, Kinderimpfung. Machen wir einfach irgendwie. Das ist ja so der allgemeine Tenor in Politik und Medien. Es gibt jetzt, glaube ich, seit relativ kurzer Zeit eine Petition mit dem Ziel von 1 Million Unterschriften. Und ich glaube, die hat heute, wir zeichnen auf, am 17.05. irgendwas zwischen 600.000 und 700.000 Unterschriften. Und ich hoffe, dass das noch viel, viel, viel mehr werden. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es eine Menge Leute gibt, die zumindest das Verantwortungsgefühl haben, wir können nicht über die Köpfe unserer Kinder hinweg einen auf die Schnelle zugelassenen Impfstoff einfach injizieren, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, was das möglicherweise für Langzeitwirkungen mit sich bringt. Wir erinnern uns an Contagan damals irgendwie, da hieß es auch, alles easy, alles kein Problem. Und dass es da ein so großes Verständnis dafür gibt, das auch noch zu wachsen scheint, von Leuten, die sagen, nee, also bis hierher und nicht weiter. Das ist ein gutes Signal.
Ja, jetzt kommen ja auch immer mehr Meldungen von heftigen Nebenwirkungen. Also ich weiß ja von Leuten, die sich impfen lassen, teilweise waren vier Tage krank und andere nicht. Also, aber du weißt, längerfristig weißt du gar nichts. Und ich für mich lasse mich sicher noch nicht impfen. Also ich zieh das raus, solange es geht. Solange das geht, und finde auch das Wort Impfverweigerer blöd, weil ich bin keiner. Ich hab mich gegen ganz viel impfen lassen.
Ich auch.
Auch wenn ich nach Bali muss oder so, muss ich auch Gelbfieber und Dings und alles Mögliche. Ich habe sogar letztes Jahr die Grippeimpfung reingezogen, aber nicht was so schnell mal hier auf dem Markt, da warte ich, also ab solange es geht. Und was ich auch nicht richtig finde, dass man immer sagt, ja, es gibt keine Impfpflicht, und dann wird jetzt die Rede davon. Wir haben heute erzählt, dass die Kinder nicht in irgendeine Schule dürfen sie nicht rein, wenn sie nicht geimpft sind.
Das hat der Ärztetag gefordert, ja. Unglaublich.
Also, weißt du, da hört es doch irgendwann auf, dann immer, und wenn du das vorher gesagt hast und hast gesagt, ja, aber es wird wahrscheinlich doch kommen, nein, das ist ein Verschwörungstheorien. So, und plötzlich, ist es kurz drauf, ist es dann so.
Ja, ich kann mich nicht erinnern, wann in meinem Leben so viele Verschwörungstheorien innerhalb von 1,5 Jahren wahr geworden sind, wie in den letzten 1,5 Jahren. Wirklich nicht.
Da gibt es einen super Spruch im Internet, ich brauche dringend neue Verschwörungstheorien, meine alten sind alle Realität.
Ja. Ja, trifft es sehr schön auf den Punkt. Naja, das mit der Impfpflicht ist so ein bisschen wie mit der Meinungsfreiheit. Wieso gibt's doch? Man muss nur mit den Konsequenzen leben, ne? Und wenn die Kinder dann eben nicht mehr gesellschaftliche oder Bildungsteilhabe, denen nicht mehr gewährt wird, weil sie nicht geimpft sind, also sie müssen sich nicht impfen lassen. Sie gehen dann halt nur nicht mehr zur Schule. Also das kann man wirklich schon irgendwann dann auch nicht mehr ernst nehmen. Aber in diesem Sinne, wir haben jetzt einen positiven, persönlichen Abschluss gefunden, denke ich. Aber du hast noch ein Schlusswort, Lisa. Du hast noch ein Schlusswort vorbereitet, oder?
Ja, da muss ich auf meinen Spickzettel natürlich ein bisschen schauen.
Aber du hast keine 180 Mal gelesen, kennst du nicht auswendig.
Ne? Genau, mein Lieblingspassage Ich kann dann den Finger heben, wann sie kommt. Und zwar ist es die Schlüsselszene aus dem wunderbaren Umberto Ecos Der Name der Rose. Und da fragt der blinde Abt, fragt den recherchierenden William von Baskerville, sagt er, was wollt ihr eigentlich? Und der Baskerville antwortet, ich will das griechische Buch, von dem ihr sagt, dass es nie geschrieben wurde. Ein Buch, das sich ausschließlich mit der Komödie beschäftigt, die ihr ebenso hasst wie das Lachen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um das einzige erhaltene Exemplar des zweiten Buches der Poetik des Aristoteles. Es gibt viele Bücher, die die Komödie behandeln. Warum ist gerade dieses Buch so gefährlich? Und der Abt antwortet, weil es von Aristoteles ist. Baskerville, was ist so beunruhigend daran, wenn Menschen lachen? Der Abt, Lachen tötet die Furcht. Und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Wer keine Furcht vor dem Teufel hat, der braucht auch keinen Gott mehr.